Gebetshaus hier und auch am Podcast. Wir befinden uns in der Lehrserie Vorbereitung, wo wir uns mit den Endzeitreden Jesu schwerpunktmäßig beschäftigen in Matthäus 24 und 25. Und wir haben schon zwei Lehrabende in dieser Lehrserie gehabt. Die Elli hat schon zwei Lehren gehalten. Und zwar ging es bei der ersten Lehrserie so um das Übergreifende, ja, also die Vorbereitung, der Braut. Wo legt Gott Wert drauf in dieser Zeit? Wie möchte er seine Braut, die Kirche, haben? Und in der zweiten Lehrserie ging es konkret um die Zeichen der Zeit aus Matthäus 24, einfach sich bewusst zu halten, was passiert eigentlich, bevor Jesus wiederkommt. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir zünden quasi eine neue Stufe und schauen uns mal nach diesen Zeichen der Zeit ganz konkret die Gleichnisse an, die Jesus für die Endzeit nimmt. Und wir werden das in mehreren Lehrserien tun in den nächsten Wochen. Es sind vier Gleichnisse, die wir uns anschauen wollen. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Das hat Elli auch schon betrachtet. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis vom treuen und vom untreuen Verwalter. Dann das dritte Gleichnis ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen mit den Öllampen. Und das vierte Gleichnis ist das Gleichnis der anvertrauten Talente. Jesus nimmt sich bewusst diese Zeit, um über die Endzeit zu reden und legt, was er da sagt, das macht er on purpose. Das macht er nicht einfach so, weil er irgendwas erzählt, sondern er hat irgendwie immer einen bestimmten Hintergedanken, warum er das sagt, was er sagt und warum er auch diese Gleichnisse berichtet. Und diese Gleichnisse haben alle ein oder zwei Kernaussagen, die für uns wichtig sind, wenn wir an Endzeit denken. Die Elli hat schon das Gleichnis vom Feigenbaum ausgelegt kurz, und da geht es einfach darum, wenn die Feigen reif sind, wenn die Zweige reif sind, die Früchte reif sind, dann wisst ihr, seid bereit, wacht und betet. Das war so die Kernaussage. Und wir reden heute über das zweite Gleichnis vom treuen und untreuen Verwalter. Und da habe ich mal die Aussage formuliert aus diesem Gleichnis: Sei bereit für TIK, T-I-K. Wir werden dann gleich noch sehen, was sich dahinter verbirgt. Gut, lasst uns das doch mal lesen. Wir haben das ja einmal gute Erfahrung gemacht, wenn wir das hier gemeinschaftlich lesen. Gerne in eurer eigenen Übersetzung oder in der Übersetzung hier am Bildschirm, die einzig wahre Elberfelder Übersetzung. Ja, genau. Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Vielen Dank. Ich möchte in einem ersten Schritt einfach mal überlegen, was berichtet hier Jesus eigentlich in diesem Gleichnis? Ja, das sind so zwei Verwalter, und der eine ist gut und der eine ist schlecht. Aber zuerst fällt mir erstmal auf, Jesus vertraut dir, den Menschen da in dem Gleichnis. Jesus vertraut dir, der traut dir was zu und der vertraut dir was an. Und ich finde, das ist eine relativ starke Aussage, wenn ich bedenke, wie ich so bin. Ja? Dass Jesus sagt, hey, ich kenne dich, aber ich vertraue dir. Ich traue dir was zu und ich traue dir was an. Das finde ich eine ganz schöne Würdigung, ja? dass Jesus sagt, doch, dir vertraue ich, und es ermutigt mich. Ja? Das ist das Erste, was mir auffällt hier. Dann gibt es die zwei Knechte und denen wird etwas anvertraut. Jesus setzte über etwas, in dem Fall auf die Dienerschaft, über die Dienerschaft und die Speisen auszugeben zur rechten Zeit. Also es quasi die Knechte haben da auch Verantwortung für ihre Mitknechte. Das ist quasi eine Aufgabe, die ihnen Jesus hier anvertraut. Das Wort, was da für Knecht steht, ist das griechische Wort für Sklave. Also ein Diener, der eigentlich das Ziel hat, eins zu eins den Willen seines Herrn zu tun oder das Ziel hat auch, dass sein Wille der Wille seines Herrn ist. So, dann wissen wir nicht, ob der Herr hier in dem Gleichnis weggeht. Jedenfalls gibt es den einen, den klugen, den treuen und klugen Knecht, der macht seine Aufgabe und der andere, der macht die Aufgabe nicht. Und dann gibt es Konsequenzen daraus. Dem treuen und klugen Knecht, dem wird mehr anvertraut, dem anderen Knecht, findet sich in mehreren Teilen wieder. Genau. Der erlebt keinen Segen. Was ich interessant finde, ist, es wird hier vom treuen und klugen Knecht geredet. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck treu-doof, ja? Dieser Knecht ist treu-klug. Ja? Was heißt das? Der ist treu und das ist richtig, dass er treu ist oder er macht das Richtige. Ja? Also Jesus sagt hier, der ist treu und der verhält sich richtig. Ja? Der ist weise, der hat das richtig im Blick, der macht das Richtige und der andere macht eben nicht das Richtige. Ich stelle euch das mal kurz etwas bildhaft dar. Sei bereit für Tick. Das ist die Aufgabe, die den Knechten anvertraut wird, nämlich das Essen auszugeben, unter anderem. Ja, also haben sie hier ihre Ausgabewerkzeuge. Und jetzt gibt es den klugen Knecht. Vielleicht, Elli, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Kannst du einfach den mal hier oben hinpappen. Jetzt gibt es den klugen Knecht. Und es gibt den nicht so klugen Knecht. Ja, oder nicht so treu, ja, oder böse, ja, je nachdem. Und beide sind hier für die Essensausgabe verantwortlich. Danke. Und machen ihre Arbeit, der eine mehr, der andere weniger. Gut. Ich würde gern kurz, weil Jesus sagt, das ist der treue und kluge Knecht und scheinbar auch da Wert drauf legt. Ich würde gerne mit euch kurz schauen, was das eigentlich heißt. Ja? Treu in der Bibel, das Wort, was hier steht, Pistos im Griechischen, heißt zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, gerecht, vertrauenswürdig, seine Versprechen haltend, sein Wort haltend oder das Vertrauen nicht enttäuschend oder viele Begriffe, die sich da so drum ranken. Und Jesus sagt hier, hey, das ist ein Verhalten oder das ist eine Eigenschaft, die gefällt mir, die finde ich gut. Wenn wir mal in die Bibel schauen, sehen wir auch, dass Gott ganz oft als treu beschrieben wird. Da gibt es unzählige Bibelstellen, mehrmals in dem Psalm kommt das immer wieder. Wir singen das auch im Gebetsraum oft, you're faithful, you're true. Hosea zum Beispiel sagt, Gott ist der Heilige, der treu ist. Oder dies von der Sarah wird berichtet, die Frau vom Abraham, sie hat Gott vertraut, weil er treu ist, weil sie wusste, er hält sich an seine Zusagen. Und wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, dass Jesus auch oft mit dem Attribut treu bezeichnet wird. Lesen Offenbarungen, das beten wir auch oft, ja, Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge oder auch der treue und wahrhaftige oder der barmherzige und treue Hohepriester. Das heißt, Gott und Jesus, die stehen zu ihren Zusagen, auf die ist Verlass und die handeln nach dem, was sie gesagt haben. Und ich finde das interessant, dass Jesus der treue und wahrhaftige Zeuge genannt wird, weil wenn wir Jesus' Leben anschauen und auch Jesu Tod, dann hat er Zeugnis gegeben, obwohl die Umstände sehr schwierig waren, obwohl weiß ich nicht, obwohl er gefoltert wurde, obwohl er bedrängt wurde, obwohl er hingerichtet wurde, hat er gesagt, nee, ich bin wahrhaftig und ich gebe Zeugnis, auch wenn es schwer ist. Und das ist so für mich, wo ich denke, hey, das ist Treue, oder Treue ist eigentlich erst dann Treue, wenn sie sich bewährt. Also wenn alles gut läuft in der Ehe, wird keiner untreu. Wenn es schlecht läuft, ist es gar nicht mehr so einfach, ja, aber dann entscheidet sich es wirklich, ob die Treue Treue ist. Dann kommt das so richtig hervor. Und was ich ganz oft sehe in der Bibel, ist so eine Art Treue, die ich mal Tick nennen möchte. Und ihr habt euch wahrscheinlich alle gefragt, was das heißt. Da gibt es eine Wortmeldung hinten, Andreas. Treue im Kleinen, sehr gut. Das gibt Bonuspunkte im Himmel. Nein, Treue im Kleinen. Ich bin über den Begriff gestolpert mal, als ich ein Buch gelesen habe über den Wilhelm Busch, den Evangelisten. Das war also sein Grundprinzip in seiner Jugendarbeit, die er geleitet hat. Hey, meine Mitarbeiter müssen Treue im Kleinen haben. Sie müssen bereit sein, ihre Aufgabe, zu der sie Ja gesagt haben, auszuführen, auch wenn vielleicht nur zwei Leute zur Bibelstunde kommen, auch wenn draußen schönes Wetter ist und man auch ins Schwimmbad gehen könnte. Mir ist es wichtig, dass sie treu im Kleinen sind. Und das ist auch sowas, was auf uns im Gebetshaus zutrifft, ja? Treue im Kleinen, ja? Wir sind hier und bei uns ist es nicht so, ja, wenn man halt mal nicht zur Session kommt, das merkt ja fast keiner, ja? Oder auch wenn man seine Gebetszeit zu Hause nicht macht, das merkt keiner. Wenn man mal nicht fastet, das merkt vielleicht auch keiner. Ja? Aber irgendwie sagt Gott hier, hey, mir ist es wichtig, diese Treue im Kleinen, im Verborgenen, wenn es keiner sieht, wenn es keiner kontrolliert, wenn es nicht sofort auch eine Würdigung davon gibt, ja, eine Belohnung. Und wir lesen im Korintherbrief, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Also Paulus sagt hier, hey, weißt du, deine Aufgabe als Diener ist einfach nur treu zu sein. Und wenn wir uns mal die Leute in der Bibel anschauen, die Gott benutzt hat, dann werden die ganz oft als treu charakterisiert. Mose, David, Daniel, Paulus selber und auch Paulus seine Mitarbeiter Epaphras, Tychikus und Onesimus, die werden explizit als treue Mitarbeiter bezeichnet und als jemand, den Gott was anvertrauen kann. Das finde ich sehr, sehr bezeichnend und wenn Gott ein Eintrittskriterium hat, möchtest du mein Mitarbeiter sein, dann sagt er, hey, du kannst mein Mitarbeiter sein, ist kein Problem, egal wie begabt du bist, ob viel oder wenig, egal wie du so drauf bist, das Einzige, was ich will, ist, dass du treu bist. Ganz einfach, ja, Treue im Kleinen. Jetzt ist es ja im Kontext der Endzeitreden und ich habe mir die Frage gestellt, warum findet Jesus denn in der Endzeit Treue so wichtig? Treue im Kleinen. Wir sind ja hier im Gebetshaus die Wächter auf der Mauer, wie wir uns oft bezeichnen. Und was passiert denn, wenn ein Wächter nicht treu ist? Ich meine, das sind ja oft auch Nachtwachen, die Wächter machen. Wir bald auch, unsere Hauptamtlichen. Ja. Was passiert denn, wenn der nicht treu ist? Wenn der Wächter zum Beispiel in der Nachtwache nicht treu ist und sich da einfach auf die Mauer legt und schläft, das kriegt eigentlich keiner mit. Ja. Der fällt nicht runter, weil da gibt es eine Zinne und der richtet sich das schön ein und legt sich auf seine Klamotten und dann fällt er nicht runter. Ja. Der schläft schon bequem. Das fällt eigentlich keinem auf. Ja. Es sei denn, Angriff. Es sei denn, die Stadt wird überraschend angegriffen. Und wenn wir uns mal so anschauen, was über die Endzeit berichtet wird, dann hört sich das eigentlich oft nach eher spannungsgeladenen Situationen an. Eher nach Angriff, eher nach Kampf, eher nach Krieg. Und das heißt für mich, es ist wichtig, in der Endzeit besonders treu zu sein und seine Aufgabe wahrzunehmen, weil hey, hier zählt's. Hier geht's wirklich um was und hier hat's unmittelbarere Konsequenzen, als wenn vielleicht kein Kampf da ist, wenn es vielleicht einfach mal so durchgeht. Ja? Hier macht es wirklich was aus und hier hat es auch Konsequenzen für mein Leben und für das Leben von anderen und auch für die ganze Arbeit, wo wir drinstehen. Ich habe mal ein Beispiel aus der Geschichte mitgebracht. Das Bild stellt die Eroberung von Konstantinopel dar, 1453, durch die Osmanen oder die Türken. Und es war so, die griechischen Christen, die waren sehr bedrängt, haben aber es geschafft, ihre Hauptstadt Konstantinopel gegen eine wahnsinnige Übermacht zu halten. Und das sah eigentlich ganz gut aus und die Türken haben vielleicht überlegt, irgendwann macht es vielleicht keinen Sinn mehr, hier die Jahre lang zu belagern. Und an einem Tag erschallt der Ruf durch die Stadt ist eingenommen und die Türken sind in der Stadt. Was war passiert? Jemand hat eine kleine Tür in der Mauer offen gelassen, die als Ausfalltür gedient hat, wo man quasi kleine Gegenangriffe starten konnte. Wird einfach irgendjemand offen gelassen und durch Zufall ist einer von den osmanischen Soldaten, hat gesehen, die Tür steht offen, hier gehen wir rein. Und das hat zur Konsequenz gehabt, dass die ganze Stadt, die Verteidigung durchbrochen wurde und die ganze Stadt gefallen ist. Und das hat nicht nur Konsequenzen für diese Stadt und für die Bewohner gehabt, sondern für den Rest der Geschichte bis heute. Denn die Türken standen mehrmals vor Wien, haben mehrmals angefangen, versucht Europa zu erobern halt und den Islam hier zu verbreiten. Das hat auch geklappt. Die ganzen Balkanländer sind unter türkischer Herrschaft gestanden. Da hat der Islam über viele Jahrhunderte regiert und fast wäre auch der Rest Europas ihnen oder dem Islam zum Opfer gefallen. Ja, einfach nur diese kleine Sache, weiß nicht, ob jemand verantwortlich war oder nicht, hat einfach jemand vergessen, seine kleine Aufgabe, die er hatte, zu schauen, ob die Tür zu ist, die wahrzunehmen. Und das hat dramatische Konsequenzen gehabt. Und so stelle ich mir das auch etwas vor. Hey, in der Endzeit, Treue ist wichtig, auch wenn es eine kleine Sache ist, eine kleine Tür, das hat dramatische Effekte und Konsequenzen. Und ich denke manchmal so, hey, was ist denn eigentlich das, was Gott mir anvertraut hat? Ja, im Gleichnis vertraut der Herr den Knechten an, über seine Dienerschaft gut aufzupassen und ihnen pünktlich das Essen auszuteilen. Was ist es denn eigentlich, was Gott mir oder was Gott dir anvertraut? Ja? Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so, so schwer herauszufinden, weil oft sind uns die Sachen ja eigentlich schon offensichtlich. Ja, wenn ich bin geboren, ich bin ein Mensch, das heißt schon mal, Gott hat mir einen Körper anvertraut, mit dem ich gut umgehen soll. Gott hat mir ein inneres Leben, ein geistiges Leben anvertraut, mit dem ich gut umgehen kann. Gott hat mir eine Arbeit anvertraut, wo er möchte, dass ich dort ein treuer Zeuge bin. Ist oft vielleicht ein ganz schlechtes Zeugnis, wenn gerade Christen am Arbeitsplatz sagen, ach, ist nicht so wichtig, ich mache meine Arbeit nicht gut. Erwische mich selber manchmal dabei und denke, hoi, jetzt hast du aber ganz schön lange im Internet gesurft. Ja? Wo ich denke, hey, das ist es doch nicht, ja, das ist doch nicht treu, deine Arbeit zu tun, also geht auch an mich selber. Gott vertraut dir vielleicht andere Menschen an, in deinem Umkreis, wo er sagt, hey, sei mal da mein Zeuge und lass den anderen sehen, wer ich bin, ja, und Gott vertraut dir vielleicht auch einen Ehepartner an oder eine Familie, wo er sagt, hey, die habe ich dir anvertraut, dass du gut mit den Beziehungen lebst, Ehe lebst, Kinder gut erziehst und für die da bist. Ja? Also oft gar nicht so weit weg, die Sachen, die er uns anvertraut, und dann gibt es vielleicht noch andere Sachen, wo er sagt, die vertraue ich dir an. Oh, jetzt sind wir schon zu weit. Ich finde es mal interessant zu schauen, jetzt wissen wir ja, der treue und kluge Knecht, der hat diese Qualität Treue im Kleinen und der andere Knecht, der hat sie nicht. Warum ist das so? Was könnte den anderen Knecht davon abgehalten haben, seine Aufgabe, die er anvertraut hat, die eindeutig war, die wahrscheinlich auch nicht ganz so schwer war, für ihn zu tun? Lasst uns mal überlegen, oder ich habe mal überlegt, Elli, darf ich dich nochmal bitten? Vielleicht hat er gesagt, hey, diese Aufgabe, die mir der Herr da anvertraut hat, die ist mir nicht wichtig genug, ja, das ist so eine kleine Sache, das finde ich nicht bedeutend, das ist nicht wichtig, ja, warum soll ich das tun? Oder er hat gesagt, er hat das paar Mal gemacht und dann hat er gesagt, oh, das ist mir irgendwie zu anstrengend, ich habe eigentlich kein Durchhaltevermögen dazu. In der Küche ist es immer so heiß, die Leute sagen nicht Danke, wenn ich ihnen das Essen austeile, was auch immer, also irgendwie, nee, das ist nicht so mein Ding, ich will lieber was anderes machen. Vielleicht hat er auch nicht so Furcht oder Ehrfurcht vor seinem Herrn, der ihm diese Aufgabe anvertraut hat und er sagt, was soll passieren, der ist weg, ist mir egal. Ja. Hier nochmal der Vollständigkeit halber, vielleicht hat er seine Aufgabe auch nicht richtig begriffen, obwohl es eigentlich schon klar war. Vielleicht hat er gesagt, eigentlich bin ich mir gar nicht richtig sicher, was ich hier machen soll. Vielleicht hat er auch gesagt, ich habe einfach keinen Bock. Ja? Wir haben ja auch schon uns mit der Generation Y hier beschäftigt und die Generation Y hat ja gerne frei und so mit Verantwortung ist vielleicht nicht ganz so. Also nee, ich habe einfach keine Lust drauf auf diese Aufgabe. Vielleicht kann er auch nicht Nein sagen. Und dann sind ja die anderen Leute, mit denen er schlemmt und säuft. Und vielleicht konnte er einfach nicht Nein sagen. Ja? Vielleicht hat er gedacht, hey, das ist doch aber auch wichtig. Ich kann doch hier am Stammtisch Zeugnis sein für meinen Herrn. Ist doch auch gut. Ja? Und darüber hinaus vernachlässigt er die Aufgabe, die ihm der Herr eigentlich anvertraut hat. Oder die Umstände sind blöd, man muss so früh aufstehen, um das Essen da vorzubereiten und überhaupt, alle beschweren sich nur, ist einfach nicht toll. Ja, keine tolle Arbeit. Manchmal, wenn ich mir so einige Sachen so anschaue, ertappe ich mich manchmal selber, wo ich denke, das könnte auch auf mich selber zutreffen. Lasst uns mal überlegen, nehmen wir mal an, der untreue Knecht, der kommt in die Seelsorge oder ins Coaching. Und das sind seine Probleme. Ja? Wie würden wir ihm denn helfen? Was würden wir ihm denn empfehlen? Wenn er sagt, meine Aufgabe ist nicht wichtig genug. Hat jemand eine Idee? Was könnte man ihm sagen? Treue im Kleinen. Ja, das weiß er ja, dass er das tun soll. Aber er sagt, hey, meine Aufgabe ist nicht wichtig genug. Also du sagst einfach Treue im Kleinen. Klein ist auch okay oder ja. Irgendjemand eine andere Idee, was könnte man dem raten? Es sind Coaches anwesend, höre ich gerade. Die wollen sich gerade nicht outen und brauchen selber Coaching, nein? Okay, gut, ich habe mir gedacht, hey, wenn ich sage ihm, hey, guck mal, die Aufgabe sieht vielleicht klein aus, aber überleg mal, wer sie dir anvertraut hat. Ja, das war der Herr und der wird sich ja was dabei gedacht haben. Wenn er sie dir anvertraut, dann hat das irgendeine Wichtigkeit für ihn. Und ja, damit kannst du ihm auch vertrauen, dass das eine wichtige Sache ist in seinen Augen. War so meine Antwort. Der kommt in die Coaching-Session und sagt, ich habe kein Durchhaltevermögen. Was empfehlen wir ihm? Es ist Übung, ja, okay. Einfach Durchhaltevermögen wächst, wenn man die Sachen macht, wenn man sich vielleicht auch mal dazu zwingt. Ja, ist eine gute Antwort. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich laufen bin, also joggen, mache ich nicht so gern. Aber irgendwie bin ich dann doch manchmal bei irgendwelchen Firmenläufen dabei oder ein Freund hat mich zu so einem Mini-Triathlon überredet und jedes Mal, wenn ich dann laufe, denke ich so, warum hast du dich hier breitschlagen lassen? Warum? Jetzt musst du da 5 Kilometer laufen. Für manche ist das vielleicht nicht viel, für mich ist das anstrengend, ich habe nie gemocht. Jetzt muss ich da laufen und eigentlich habe ich gar keine Lust und eigentlich, da gibt es Wasser, da ist ein Pizza Hut, ja, eigentlich lieber aufhören. Ja. Und was ich dann mache, ist, ich bete erstmal um Gnade. Ich sage, Herr, ich habe keine Lust, mir ist das zu anstrengend. Ich brauche deine Kraft, dass ich hier durchhalte. Das ist das eine Element und das andere Element ist, nee, komm, beiß mal, ja? Beiß mal die Zähne zusammen. Übung macht den Meister. Übung steigert das Durchhaltevermögen. Lass dich mal nicht so gehen. Und beim Laufen ist es manchmal auch noch, wir haben noch eine andere Freundin, die auch beim Triathlon mitmacht. Ich will natürlich auch nicht ins Ziel kommen und sie kommt ins Ziel. Ja, das ist natürlich mir peinlich. Also kann auch eine Möglichkeit sein. Der hat keine Furcht vor dem Herrn. Was empfehlen wir ihm? Les Offenbarung, okay. Ja. Okay, lassen wir mal so stehen. Les Offenbarung, das ist gut, genau. Guter Coach. Ja. Er sagt, ich habe einfach keine Lust, ich habe keinen Bock, ich will lieber chillen. Was empfehlen wir dem? Okay, wir empfehlen ihm. Also nichts. Ich würde dem Chiller empfehlen, hey, komm, übernimm mal konkret Verantwortung. Das ist wichtig für dein Leben. Ja? Das ist, keine Ahnung, unsere Generation ist vielleicht so, dass sie immer frei haben will, aber hey, sag mal konkret zu was Kleinem ja und bleib mal dran und du wirst merken, das wird dich verändern und auch deinem Umfeld gut tun. Was sagen wir, wenn er sagt, ich bin mir gar nicht so sicher, was eigentlich meine Aufgabe ist. Er braucht eine bessere Arbeitsplatzbeschreibung und wo bekommt er die her? Von seinem Chef, genau. Wenn du dir nicht sicher bist, hey, was ist eigentlich gerade meine Aufgabe und vielleicht auch in welcher Priorität, dann frag doch mal nochmal nach der Arbeitsplatzbeschreibung und geh ins Gebet und bitte Gott, zeig mir bitte, ich möchte wirklich, wo ist meine Aufgabe, wo soll ich hier treu sein, treu im Kleinen sein? Was sagen wir denn denen, für den die Umstände blöd sind, es ist zu heiß in der Küche? Ja, die Leute sagen nicht danke, was sagen wir dem? Er macht es nicht für die Umstände, kann auch sein, es ist jemand hier und er sagt, ach, der Gebetsraum ist so klein und es ist so unangenehm, hier drin zu beten und wir können uns nicht so richtig entfalten. Was empfehlen wir dem? Oder der? Neue Räume suchen, okay. Treue im Kleinen, was empfehlen wir ihm? Oder ihr? Ich habe gesagt, hey, beiß mal die Zähne zusammen, vielleicht. Und dank erstmal Gott dafür, dass wir einen Raum haben und dass wir hier beten können und dass er uns hier hingestellt hat nach Mitte und er wird sich was dabei gedacht haben, dass wir gerade hier sind und das hilft uns vielleicht auch auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich es geht um Gebet und das kann man überall machen, egal wie toll oder nicht toll der Raum ist. Also meine Antwort, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und das Letzte, der konnte einfach nicht Nein sagen, da gab es so viele andere Sachen, die auch wichtig sind und deswegen kommt er nicht zu seiner eigentlichen Aufgabe. Was empfehlen wir ihm? Vor dem Bartspiegel das Nein sagen üben, gut. Prioritäten setzen, super, genau. Mir fällt es manchmal so auf, es gibt so viele gute Sachen, wo man sich engagieren kann. Also bei mir zum Beispiel in den letzten 2 Wochen, wo ich mich Leute gefragt haben, hey, könntest du nicht das und das machen? Und wo ich denke, boah, das ist sowas Tolles, es ist echt gut, das zu machen. Das wäre auch irgendwie, wäre auch Treue im Kleinen und das bringt die weiter, das bringt mich weiter. Und wo ich gemerkt habe, es ist nicht deine prioritäre Aufgabe, das ist nicht das, wo Gott dir gerade sagt, mach das, sei da treu und setz da deinen Fokus drauf. Gar nicht so einfach. Oder anderes Beispiel, ich habe als Student in einem Wohnheim gewohnt, wo ich der einzige Christ war. Da ging es auch drunter und drüber. Das war so eine kleine Kommune, schon fast. Und ich war im Studium der einzige Christ und ich habe noch mich bei einer christlichen Studentenarbeit engagiert und da viel gemacht. Und irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, da auszuziehen. Und im Nachhinein denke ich mir, hey, ich hätte ausziehen sollen und mit meiner Weisheit oder Weise sein sollen und mit anderen christlichen Freunden die Möglichkeit gab es, zusammenziehen sollen, weil zwei Kampfplätze reicht ja, du musst ja nicht überall kämpfen. Und ich habe es einfach nicht, keine Ahnung, ich habe gedacht, nee, aber hier bin ich doch Licht und so, aber ist was passiert in den 3 Jahren oder darüber hinaus? Ich habe da keine Frucht hinterlassen, ich war kaum da, ja, die Leute haben mich kaum gesehen, etc., das hat gar nichts gebracht, das hat nur mich aufgezehrt. Und wo ich im Nachhinein denke, das war gar nicht deine Aufgabe. Ja? Deine Aufgabe damals war Studium, mach dein Studium, sei da Licht und engagier dich in der christlichen Studentenarbeit, wo du dich engagierst. Und wo ich denke, wow, wie einfacher wäre mein Studium gewesen, wie viel mehr Frucht hätte ich bringen können in meinen anderen Aufgaben, wenn ich gesagt hätte, nein. Ja, und ich, klar, wir wissen alle, Weises sein, darum bitten, Prioritäten setzen, ist wichtig. Ich muss mal sagen, hey, sei auch mal konsequent dann und hab auch den Mut, dass vielleicht das, wo du dich dagegen entscheidest, dass es falsch ist. Aber wir lernen, hey, und der Herr ist gnädig und er führt uns schon wieder zurück und er sagt uns das, wenn er sagt, hey, das ist wichtig. Und es gibt einfach Prioritäten in unserem Leben. Ja, wenn du Familie hast, Gott hat dir diese Familie anvertraut, da kann nichts drankommen. Ja? Da gibt es wenig andere Sachen, die da drüber kommen könnten zum Beispiel. Ja? Und ich denke auch im Blick auf Endzeit, die Sorgen und die Nöte und die Aufgaben, die werden immer mehr und die werden immer größer. Ja? Das wird nicht aufhören und da ist es wichtig, das zu lernen und zu sagen, hey, ich lerne hier Nein zu sagen, weil nicht, weil ich die Sachen blöd finde oder weil es nicht wichtig wäre, aber weil ich weiß, der Herr hat mir das anvertraut, diese Aufgabe und diese Aufgabe und die will ich treu erledigen. Das ist mir wichtig. Genau. Ich frage mich manchmal, wenn Gott uns in so eine Situation reinführt, wo wir merken, hey, eigentlich bin ich hier eher auf der Seite. Ich weiß da, was meine Aufgabe ist und ich weiß, Treue im Kleinen wäre richtig, aber mir fällt es schwer. Oder ja, es ist einfach, ich weiß nicht, ich merke, in mir sträubt sich was oder ich merke, hey, ich könnte mehr. Das ist einfach irgendwie, fühlt sich gerade blöd an, auch wenn es vielleicht richtig ist. Warum macht Gott das? Warum ist er so jemand, der jemanden so in so eine Situation reinführt, uns vielleicht oder uns auch vielleicht in den kleinen Gebetsraum? Warum macht er das? Und ich bin auf 3 Sachen gekommen. Das erste habe ich mal Charakter genannt. Wir wissen ja, die Früchte des Geistes, die ja eigentlich einen guten Charakter beschreiben in Galater 5, ja, da steht Treue mit dabei. Gott ist es schon von sich aus wichtig, dass er uns in sein Ebenbild verwandelt und dazu gehört Treue im Kleinen, wenn es keiner sieht, im Unscheinbaren, wenn es keine Belohnung unmittelbar gibt, die gehört da dazu. Gott ist es schon ein Anliegen per se, dass wir Menschen sind, die sich dadurch auszeichnen, dass wir Treue sind und zwar nicht nur dann, wenn es schön ist, sondern auch dann, wenn es was kostet. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Das Zweite, was mir eingefallen ist, ist Vorbereitung. So heißt ja auch unsere Lehrserie. Ja? Überleg mal, vielleicht bereitet Gott durch diese Situation dich auf etwas vor. Und indem er hier an deinem Charakter arbeitet, bist du vielleicht nachher in der Lage, eine größere Aufgabe wahrzunehmen, wie es ja auch bei dem Knecht im Gleichnis ist. Vielleicht, wenn wir hier in dem kleinen Gebetsraum sind, zwingt uns der Herr, sage ich mal, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, um uns vielleicht auch mehr anzuvertrauen. Und das gilt für jedes Leben, denke ich. Und das kann kommen, eine größere Aufgabe, es kann auch nicht kommen. Aber was hier passiert, ist, unser Herz kommt an die richtige Position. Und damit ist es auch egal, ob wir viel oder wenig haben, was uns anvertraut ist, weil wir wissen, hey, das ist für den Herrn und wir machen das und das ist gut und das ist das, was er von uns möchte und da liegt Segen drauf. Und das Dritte, was mir eingefallen ist, ist, ich glaube, das ist für Jesus wertvoll, diese Treue im Kleinen, wenn es kein Mensch sieht, sondern nur er, wenn wir hier alleine im Gebetsraum sind und nur für ihn singen, wenn wir nicht die große Aufmerksamkeit auf uns ziehen, das ist wertvoll. Jede kleine verborgene Treue, jede kleine Gebetszeit tägliche, jedes kleine Fasten, das bedeutet ihm sehr, sehr viel. Das ist für ihn wertvoll. Das ist wie so ein, wo sein Herz berührt wird und sagt, hey, das ist so wertvoll. Niemand sieht's, aber ich sehe und mir bedeutet das wahnsinnig viel. Und ich glaube, wenn wir das uns nicht bewusst sind, dann fällt es auch so schwer, so eine Aufgaben zu machen, die keiner sieht. Oder uns fällt es auch schwer, hier Gebetshaus zu machen, ja, was keiner sieht erstmal. Ja. Beten an sich im Gebetsraum, das sieht keiner, da kriegst du nicht sofort ein Bienchen. Aber für Gott ist es wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Ich habe euch zum Abschluss eine Lebensgeschichte mitgebracht. Auf dem Bild ist ein General dargestellt, deswegen können wir alle mal salutieren. Mit dem Namen John J. Pershing. Weiß jemand, wer John J. Pershing gewesen ist? Pershing-Raketen, ja, sehr gut. Die sind nach ihm benannt, in honor of him. Ja. Jemand? Nein? Okay. Wir feiern in diesem Jahr jährt sich zum 100. Mal was? Das Ende des Ersten Weltkriegs. Genau, am 9. November 1918 gab es die Novemberrevolution in Deutschland und am 11. November wurde der Waffenstillstand unterzeichnet zwischen dem Deutschen Reich und seinen Gegnern. In Frankreich ist das auch ein Nationalfeiertag zum Beispiel. Und dieser John J. Pershing, der war maßgeblich am Ende des Ersten Weltkriegs beteiligt, war nämlich der Chef der amerikanischen Armee in dieser Zeit und hat die Amerikaner in Frankreich dirigiert. Und bevor er und seine Amerikaner gekommen sind, war das einfach ein Stillstand. Alle haben in ihren Schützengräben gelegen, auf beiden Seiten war die Todesrate sehr hoch und nichts ist passiert. Die Deutschen sind nicht besiegt worden, die Franzosen sind nicht besiegt worden. Das war eine Pattsituation, die einfach wahnsinnig viele Menschenleben gekostet hat. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen hier was ändern und hat dann in einer sehr weisen Entscheidung einen Angriff durchgeführt, wo ihm alle davon abgeraten haben, hat viele Menschen dabei verloren, 200.000 Soldaten, aber am Ende war das viel weniger verglichen dazu, wie wenn der Krieg weitergegangen wäre. Und nach diesem Angriff, der erfolgreich war, ist die deutsche Verteidigung zusammengefallen und der Waffenstillstand konnte unterzeichnet werden und der Krieg war vorbei. Und der Pershing ist die Amerikaner haben ja immer so eine tollen, wer ist unser größter National Hero und so, der ist der zweitwichtigste General in den USA aller Zeiten, gleich nach George Washington wird er immer noch in Ehren gehalten. Und dieser Pershing, der hat eine sehr interessante Geschichte. Der war auf der Militärakademie und damals hat schon jeder gesagt, der kann's. Der ist talentiert, der hat's drauf, der macht die richtigen Sachen, das wird mal ein ganz großer. Und dann ist er Soldat geworden nach der Ausbildung und ist in einem niederen Dienstgrad hängen geblieben, First Lieutenant oder Oberleutnant bei uns in der Bundeswehr und er ist einfach nicht vorangekommen. Und andere sind befördert worden, er nicht. war 38, immer noch nicht befördert. Ja. Und da hat er gesagt, auch wenn eigentlich mir das vielleicht zustehen würde und obwohl ich eigentlich geeignet bin dafür und ich nicht befördert wäre, motze ich jetzt hier nicht rum und sage, nur dann habe ich halt keinen Bock mehr und mache mir halt irgendwie anders ein schönes Leben, sondern ich sage bewusst, okay, wenn ich auf diesem niederen Dienstgrad festhänge, dann mache ich eben das Beste draus und dann ist es mein Ziel, der beste First Lieutenant in der gesamten Armee zu sein. Und so hat er gelebt und das war, hat er sich voll reingegeben in diesen Job, hat zum Beispiel auch ein Regiment von schwarzen Amerikanern, von Afroamerikanern geführt, was keiner machen wollte, was damals überhaupt nicht hoch angesehen war. Der hat gesagt, das sind Soldaten und ich führe die. Ich bin hier in diesem, ich bin Soldat und will das Beste draus machen, auch wenn ich so einen niederen Dienstgrad habe. Dann ist er nach 6 Jahren zum ersten Mal weiter befördert worden, war wieder nicht hoch und ist gleich ins Ausland abgeschoben worden auf die Philippinen und sollte da einfach nur seinen Dienst schieben. Hat er sich wieder geärgert und hat gesagt, okay, dann werde ich eben der beste Hauptmann, den die US-Armee je gesehen hat. Und die anderen Soldaten, die sind bei dem schönen Wetter auf den Philippinen schwimmen gegangen und er hat gesagt, nö, ich chill hier nicht nur rum, ich nutze die Zeit und lerne einfach, wie ich meinen Job gut machen kann, wie ich die Menschen hier in dem Land gut verstehen kann, wie ich einfach hier und generell ein guter Soldat sein kann. Und dann war er 44 und dann denkt man vielleicht auch schon irgendwann, naja, hier geht's nicht weiter. 15 Jahre, die schaffe ich auch noch bis zur Rente. Und dann ist einer Präsident geworden, der Theodore Roosevelt. Und der hat gesagt, hey, eigentlich, ich bin jetzt der Chef der Armee. Wer war eigentlich der beste Soldat, den ich je in meinem Leben erlebt habe? Und ist drauf gekommen, hey, das war John J. Pershing. Da war so ein kleiner Krieg und der ist da mit seinen 10 Mann den Berg hochgestürmt und hat damit die Schlacht gewonnen. Ich habe da zugesehen auf einem anderen Hügel, das ist mein Mann. Und dann hat er die Beförderung von diesem Hauptmann durchgesetzt gegenüber dem Kongress und hat ihn einfach mal zum General befördert und hat 3 Dienstgrade übersprungen, was sehr ungewöhnlich ist. Ein Jahr später bricht der Erste Weltkrieg aus und dieser John J. Pershing ist auf einmal der Chef von allen amerikanischen Soldaten in Europa und trägt hier einen entscheidenden Beitrag dazu bei, dass der Krieg beendet wird. Ist auch der Mentor gewesen für die nächste Generation von amerikanischen Generälen, die dann den Zweiten Weltkrieg entschieden haben und dafür gesorgt haben, dass das Nazireich beendet wird. Also wirklich jemand mit einem großen Effekt, mit einer großen Wirkung, positiven Wirkung. Und ich glaube, Gott hat ihn benutzt. Ja? Er hat ihn in so eine Zeit reingeführt, wo es nicht vorwärts ging und wo er treu im Kleinen sein musste. Und der hat nicht Nein dazu gesagt, sondern Ja. Und dadurch hat er einen guten Charakter gehabt. Leute wollten von ihm lernen und haben gesagt, das ist super mit dem. Er ist vorbereitet gewesen durch die ganzen Sachen, mit denen er sich beschäftigt hat und hat hier so eine große Auswirkung gehabt. Also ich ziehe mir daraus, hey, auch wenn es blöd ist und wenn ich frustriert bin, Gott nutzt es vielleicht gerade zur Charakterbildung. Gott nutzt es vielleicht gerade, um mich auf etwas vorzubereiten. In meiner Familie, in meiner Arbeit, hier im Gebetshaus, in meinem anderen Leben, also anderen geistlichen Leben, anderen Lebensbereiche, wollte ich sagen, genau. Ja. und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Und ich glaube, ich habe da auch richtig Lust drauf, wenn ich sowas sehe und denke, hey, Herr, ich will nicht nur abgammeln, auch wenn mir gerade die Aufgabe nicht gefällt oder wo gerade die Situation irgendwie blöd ist. Ich will hier bewusst sagen, hey, dann bin ich treu im Kleinen. Und ich bin gespannt, was du daraus auch in mir daraus machst. Wir können gleich in Gruppen zusammengehen. Ich habe 2 Fragen mitgebracht. Zum einen, was ist deine Aufgabe und was ist deine Aufgabe vielleicht nicht? Und das zweite, was hält dich davon ab, treu im Kleinen zu sein und wie kannst du das mit Gottes Gnade ändern? Und bevor wir das tun, bete ich noch rasch. Jesus, du bist der treue und wahrhaftige Zeuge und du bist der, der treu war, auch wenn es schwer war, auch wenn es keiner gesehen hat. Du hast diese Treue ausgelebt, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns das mehr zeigst, Herr, was es heißt, treu zu sein, dass du uns dich offenbarst als der treue Zeuge und dass wir davon lernen können und dass wir treue Menschen werden, Herr. Treu im Kleinen, treu für dich, treu in den Aufgaben, die du uns anvertraut hast. Amen.